Schön, dass ich wieder bei euch sein kann. Letzten Sonntag war ich ja in Tittmoning gewesen. Wir haben ja in Tittmoning, so wie hier auch in Traunreuth, das gleiche Thema. Wir gehen durch das Matthäusevangelium und da sind wir eigentlich in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5. Und heute werden wir die Verse 17 bis 26 lesen. Das Matthäusevangelium selbst möchte den Herrn Jesus vorstellen als König. Als der Herr Jesus hier auf dieser Erde war, der Sohn Gottes, dann hat es Gott in seiner Weisheit so geordnet, dass er 4 Evangelienschreiber brauchte. Für einen war wahrscheinlich das einfach zu viel. Wie soll man denn den Sohn Gottes beschreiben? Und so hat jeder Evangelienschreiber so einen besonderen Schwerpunkt. Wer das Johannesevangelium liest, der wird merken, Johannes spricht von dem Herrn Jesus als der ewige Gott, der auf diese Welt gekommen ist. Also Gott kommt auf diese Welt. Beim Lukas-Evangelium wird eher dies deutlich. Lukas war ein Arzt und hier wird eher der Mensch Jesus mehr in den Mittelpunkt gerückt. Im Markus-Evangelium wird sehr stark der Dienst des Herrn Jesus beschrieben. Und Matthäus berichtet von dem Herrn Jesus, dass er der König ist. Zum Beispiel die Weisen kommen zu Herodes, das steht in Matthäus 2, Vers 2, und sie fragen, wo ist denn der neugeborene König der Juden? Dann haben sie auch den Herrn Jesus gefunden und haben ihn wie ein König behandelt. Matthäus 2, Vers 11, sie schenken ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Pilatus fragt Jesus am Ende, ja, vor seiner Kreuzigung, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, du sagst es. Matthäus 27, Vers 11, dort kann man das nachlesen. Und dann auch, der Herr Jesus wurde ans Kreuz genagelt, weil er sich als König der Juden ausgegeben hat. Auch in Matthäus 27, Vers 37. Mit der Bergpredigt, über die wir heute auch sprechen werden, ein Teil davon, da möchte der Herr Jesus auf der einen Seite einmal deutlich machen, wer kommt eigentlich da hinein in das Reich Gottes? Wie ist der Charakter der Untertanen? Das hat der Schorsch auch sehr gut dargelegt. Welche Einstellung hat der König selbst? Dann von Vers 13 bis Vers 16 wird eher dies beschrieben, was die Aufgabe der Untertanen sind. Denn sie sollen Licht sein und Salz sein. Sie sollen andere Menschen, die noch nicht zu dem König Jesus gekommen sind, Durst auf Gott machen. Salz, ja, das macht durstig. Und Licht gibt Orientierung. Menschen sollen durch die Jünger von Jesus Orientierung bekommen. Wo ist denn die Rettung? Und dann kommen wir zu dem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Jetzt möchte der König sagen, wie steht er zu der bisherigen Ordnung? Die Juden lebten ja noch im alten Bund, Altes Testament. Wie ist das mit dem Gesetz? Und darüber werden wir uns heute Gedanken machen. Aber nicht nur, was hat es für damals zu bedeuten, sondern was hat es für uns heute zu bedeuten? Ich lese die Verse erstmal 17 bis 19. Matthäus 5, Vers 17 bis 19. Da sagt der Herr, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Das Erste, was hier die Zuhörer mitbekommen sollen, ist dies: Jesus ist kein Revolutionär, der eine bestehende Ordnung einfach zur Seite wischt und sagt, und jetzt machen wir es andersrum. Der Herr ist kein Umstürzler. Er sagt ausdrücklich, ich bin nicht gekommen, das Gesetz waren oder sind auch heute, wird es auch heute noch so genannt, die 5 Bücher Mose, das sind die Tora, und die Propheten, damit meint der Herr Jesus den Rest des Alten Testaments. Also grundsätzlich mal das ganze Alte Testament. Er will es nicht auflösen. Dazu ist er nicht gekommen. Das betont er zweimal. Der Herr will nicht auflösen, was Gott seinem Volk Israel an Geboten gegeben hat. Es sind gute Gebote, ja sogar vollkommene Gebote. Es sind Gebote Gottes, die zu halten sind. Nun, wie ist es aber zu verstehen? Gibt es eine Hilfe im Neuen Testament? Paulus schreibt an die Galater über den Herrn Jesus, und wer es aufschlagen möchte, der kann das tun, und zwar im Galater Kapitel 4, Vers 4. Da heißt es, Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott, in Klammern der Vater, ja, sandte Gott seinen Sohn von einer Frau und unter das Gesetz getan. Also der Herr Jesus war unter dem Gesetz. Er stand nicht über dem Gesetz, sondern er war darunter. Das heißt, er musste von Gott aus das alttestamentliche Gesetz mit all seinen Vorschriften halten. Und er sollte es so halten, wie Gott es gedacht hatte, als er dieses Gesetz dem Mose gegeben hat, als Mose überhaupt die 5 Bücher aufgeschrieben hat, als Gott auch mit dem Volk Israel ja gelebt hat und auch ihnen durch die Propheten Anweisungen gegeben hat. All das musste Jesus im Blick haben und sagen, und ich will es erfüllen. Kein einziges der Gebote durfte durch Jesus verwässert werden oder einfach aufgelöst werden. Ja, warum hat er denn das getan? Warum sollte er das tun? Warum wurde er unter das Gesetz gestellt, um es zu halten? Warum? Wenn wir im Galaterbrief den nächsten Vers lesen, dann sehen wir die Antwort. Also er wurde unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also die Vorschriften im Alten Testament haben den Menschen gefangen. Was bedeutet denn das? Das gute Gesetz, das von Gott gekommen ist, brachte dem Mensch keine Freiheit? Wieso denn das? Weil der Mensch überhaupt nicht in der Lage war, das Gesetz zu halten. Ja, und warum tat Gott das? Warum gibt er den Menschen ein so schweres Gesetz, was sie nicht halten können? Lesen wir noch einmal einen Abschnitt aus dem Galaterbrief, Galater Kapitel 3, Vers 10. Das tue ich deshalb, damit wir das, was Jesus sagt, besser verstehen können. Galater Kapitel 3, Vers 10 fortfolgend. Denn alle, so heißt es hier, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Also nicht unter dem Segen, sondern die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Liebe Geschwister und Freunde, was hier deutlich werden soll, ist dies. Gott will den Menschen klar machen, und zwar durch das Gesetz, du bist ein hoffnungsloser Sünder. Das Gesetz Gottes mit seinen Anforderungen, damals an Israel, und wenn wir das auch heute lesen, müssen wir sagen, wir schaffen es nicht, auch nicht mal ansatzweise. Das Gesetz ist ein Spiegel. Es zeigt uns, dass der Mensch durch eigene Leistung sich niemals retten kann. Im Galaterbrief, da heißt es, verflucht. Das ist ein Fluch, der in der Heiligen Schrift steht, und das ist ein Fluch von Gott, ja, nicht vom Teufel. Gott spricht diesen Fluch aus. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das bedeutet, eine Sünde, da bin ich nicht geblieben, und dann stehe ich unter dem Fluch Gottes. Wie kommst du damit zurecht? Eine Sünde und dein Leben ist verwirkt. Eine Sünde und du kannst mit keinem guten Werk dich wieder von der Sünde befreien. Das Gesetz zu halten, Mensch, wenn du es tun willst, ist deine Pflicht und nicht die Übung, um böse Taten abzutragen. Manchmal wird man eben mit Leuten konfrontiert, die meinen, Gott hätte eine Waagschale. Auf der einen kommen die guten Werke hinein, auf dem anderen sind halt meine Sünden. Und wenn ich eben ein bisschen mehr gute Werke getan habe, ja, und dann werden diese guten Werke doch mehr zählen wie die bösen Werke und ich werde es schon irgendwie schaffen. Aber hier der Text sagt, eine Sünde wird in diese Waagschale geworfen und dann ist dein ganzes Leben verdorben, vorbei. Das Gesetz zu halten ist deine Pflicht und nicht die Übung, um böse Taten abzutragen. Für die sündigen Taten hatte man nicht das Gesetz mit seinen Vorschriften, sondern man hatte das Opfer. Wer Sünde getan hat, da hieß es nicht drei Vater unser oder zehnmal richtig den Sabbat halten. Damals im Alten Bund. Oder irgendetwas, geh nach Jerusalem oder geh dorthin, eine Pilgerfahrt. sondern wenn Sünde getan worden ist, dann musst du ein Opfertier bringen. Das Opfer war da, um Schuld zu befreien, nicht das Gesetz. Mit dem Spiegel, was das Gesetz ist, mit dem Spiegel können wir kein Gesicht waschen. Wer wäscht sich wohl mit dem Spiegel das Gesicht? Im Spiegel können wir nur anschauen, wie wir schmutzig sind. Aber dann brauchen wir Wasser. Und mit Wasser und Seife und so weiter, was man eben braucht, eine Wurzelbürste oder so, kann man dann das Gesicht oder die Hände oder die Füße waschen. Mit dem Gesetz kann keiner seine Seele retten. Dazu braucht er das Opfer. Früher hat Gott reine Tiere dafür vorgesehen, aber mit Jesus schickt Gott, der Vater, sein Opferlamm. Jetzt hatte Gott vom Himmel sein Opferlamm gegeben. Vorher hieß es, wenn du gesündigt hast, dann sollst du selbst in deine eigene Tasche greifen, bezahlen, ein Opfer bezahlen, und dann gehst du mit diesem Opfer zum Priester, bekennst an diesem Opfer deine Schuld, und dann wird der Priester das Opfer an deiner Stelle richten. Und jetzt griff Gott in seine eigene Tasche und den größten Schatz, den er im Himmel hat, das ist sein Sohn. Und es gibt für Gott nichts Höheres, nichts Größeres, nichts Herrlicheres und nichts Schöneres. Und diesen Sohn hat er geschickt. Geh du, mein Sohn, als mein Opferlamm. Nicht für Gott, sondern für die Menschen, für uns, die wir hier sind. Und der Herr Jesus musste um ein Opferlamm für die ganze Menschheit werden, damit er das wirklich wird, dann musste er natürlich absolut rein sein. Reine Tiere, der Herr Jesus viel mehr. Das war er ja auch von seiner Gottheit her. Da fand man keine Sünde. Aber sein Leben sollte auch hier auf dieser Erde zeigen, dass er als Opferlamm geeignet ist. Und deshalb kam er auf diese Welt, um auch das Gesetz Gottes in seiner Person zu erfüllen. Gott hat das Gesetz gegeben, und vor Jesus konnte kein Mensch das Gesetz erfüllen. Und nach Jesus kann auch kein Mensch das Gesetz erfüllen. Nur einer. Und das ist unser Retter, unser Jesus. Er, der Sohn des lebendigen Gottes, vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug hat er das Gesetz in seiner eigenen Person erfüllt. Es ist ein sehr wichtiger Gedanke, dass wenn wir an den Herrn Jesus denken, dass wir nicht nur denken, er starb für uns am Kreuz, sondern sein Leben ist so kostbar und so wunderbar, dass er auch, solange er hier auf dieser Erde lebte, nur eines tat, den Willen des Vaters zu tun. Jesus wollte mit seinem Leben sicher auf der einen Seite auch zeigen, wie Gott ja das sich vorgestellt hat, wie Christen miteinander umgehen sollen oder wie seine Gläubigen miteinander umgehen sollten. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch ihm nicht in allen Punkten folgen. Zum Beispiel, Jesus hat sich kreuzigen lassen, weil die Welt sündig war. Er gab sein Leben als Lösegeld für andere. Wir können dem Herrn Jesus hier nicht folgen. Denn wir, es ist unmöglich, dass ein sündiger Mensch sein Leben für jemand anderes, also als Lösegeld geben kann. Es gibt Dinge, die konnte nur der Herr Jesus allein. Jesus starb als stellvertretendes Sündopfer am Kreuz. Jesus starb anstelle der Sünder und bezahlte mit seinem Leben die Schuld der Welt. Zum anderen erwies sich der Herr, indem er 100% das Gesetz Gottes erfüllte, auch als wirkliches und reines Opferlamm. So wie das Tieropfer völlig gesund und stark sein musste, so musste der Herr Jesus auch ganz und gar von der Sünde getrennt sein. Der Sohn Gottes musste absolut rein sein. Und somit erfüllte er in seiner Person das alttestamentliche Gesetz. Und er hat es nicht deswegen erfüllt, damit wir auch das 1:1 umsetzen sollten, sondern er hat es erfüllt, um die Menschen zu erlösen, weil er ein reines Opferlamm sein sollte. Wie ist nun das Wort erfüllen zu verstehen? Nicht, dass es auflöst, sondern erfüllt. Wie ist denn das zu verstehen? Es ist so zu verstehen, wie das in dem Herrn Jesus viele prophetische Aussagen erfüllt sind. Zum Beispiel, der Prophet Micha sagt, in Bethlehem wird der Erlöser kommen. Jetzt ist der Erlöser gekommen. Und diese Stelle ist erfüllt. Muss da ein weiterer Mensch oder muss das Jesus nochmal erfüllen, nochmal tun? Nein, mit diesem Erfüllen bedeutet zum Abschluss gebracht. Oder wenn der Prophet Jesaja sagt, dass der Knecht Gottes für die Sünden der Menschen sein Leben lässt, Jesaja 53, und der Herr Jesus hat es dann erfüllt, er kam und tat es, muss man dann noch auf etwas weiteres warten? Nein, ganz gewiss nicht. Wenn hier Jesus sagt, dass er nicht das Gesetz abschafft, sondern es erfüllt, dann bringt der Herr Jesus das Gesetz Gottes in seiner Person zum Abschluss. Das Gesetz wirklich zu erfüllen, kann nämlich gar kein Mensch. Das kann nur Gottes Sohn. Und dafür sollen und müssen wir Christen immer wieder dankbar sein. Er hat uns freigekauft. Mit seinem Leben hat er den Preis erarbeitet. Gott kam vom Himmel und lebte ein absolut reines Leben in einer sündigen Welt. Unter Sündern und unter ständigen Angriffen des Teufels. Und dieses Leben hat er am Kreuz hingegeben, damit er Sünder freikauft. Somit sagt der Herr Jesus, du Mensch, du kannst es gar nicht erfüllen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Du kannst dich gar nicht erlösen. Du kannst nicht die Gebote Gottes halten. Aber schau, lieber Mensch, ich hab's getan. Deshalb bin ich gekommen. Ich habe es gehalten. Ich habe mich unter das Gesetz gestellt. Ich habe es für dich erfüllt. Ich kaufe dich mit meinem Leben frei. Und zwar von den Forderungen des Gesetzes. Du bist frei. Was heißt das? Sieh nicht mehr auf das alttestamentliche Gesetz, sondern hänge dich im Glauben an Jesus. Er ist der Retter. Durch Christus und nicht durch die Jünger wird das Gesetz Gottes aufrechterhalten. Wenn der Herr Jesus sagt, kein Strichlein wird vergehen, meint er damit, dass die Jünger das schaffen? Bei denen vergehen andauernd Strichlein und auch große Aussagen. Aber weil der Herr Jesus ewig lebt, wird kein Strichlein vergehen, weil er es in seinem Leben eben getan hat. Christus hat das Gesetz gehalten und Christus vergeht nicht. Christen wissen, dass nicht durch sie, sondern durch ihren Herrn und Meister das kleinste Gebot gehalten wurde. Nachdem Christus auf sich verwiesen hat, wie er sich dem Gesetz Gottes gegenüber verhält, warnt der Herr Jesus aber auch gleich hier im Anschluss vor einer anderen religiösen Gruppe. Er sagt, Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die nicht der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wer waren denn diese Schriftgelehrten und diese Pharisäer? In der damaligen Gesellschaft, wenn man da die Menschen fragte, wer will wohl das Gesetz Gottes halten? Wer will es tun? Dann hätte man dies gehört. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die können wir jeden Tag beobachten, wie sie ihr Leben nach dem Gesetz, so wie sie es verstanden haben, leben. Sie wollen das mit ganzem Ernst. Zweimal fasten sie in der Woche. Sie versuchen, den zehnten Teil ihres Besitzes immer dem Tempel zu geben. Sie halten sehr streng den Sabbat und haben auch regelmäßige Gebetszeiten. Wir sehen sie an den Ecken. Dort stehen sie und sie beten. Ihr ganzes Leben drehte sich um das Gesetz, eben so wie sie es verstanden. Und doch sagt der Herr, wer diese Leute nicht übertrifft, der ist für den Himmel verloren. Was möchte er damit sagen? Sollen die Menschen jetzt noch strenger sein? Statt zweimal fasten, dreimal fasten? Der Herr hat so manche Leute, die mit ihm in Berührung kamen, ganz stark herausgefordert. Er sagte zum Beispiel einem Mann, der war 38 Jahre gelähmt, das steht in Johannes 5, Vers 14, siehe, du bist gesund geworden. Also 38 Jahre war der gelähmt. Du bist gesund geworden. Und dann diese Botschaft, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Und damit meint er natürlich die Hölle. Er meint nicht 39 Jahre gelähmt. Ja. Also sündige nicht mehr. Oder der Ehebrecherin, die vor der Steinigung war. Johannes 8, Vers 11. Da heißt es, geh hin und sündige nicht mehr. Was will denn der Herr damit sagen? Kann der Mensch denn sagen, ja gut, also ich habe das verstanden, ich soll nicht mehr sündigen, aber jetzt sündige ich nicht mehr? Das kann er doch gar nicht. Er kann sich doch gar nicht von Sünde völlig fernhalten. Er kann sich doch nicht mehr kasteien, wie die Pharisäer es damals schon gemacht haben. Waren denn die Jünger von Jesus strengere Leute wie die Pharisäer? Nein. Wer die Bibel liest, weiß, dass diese Truppe der Jünger, die bei Jesus waren, keine Gesetzestruppe waren, sondern sie verbanden eigentlich eines, und zwar ihre Liebe zu Jesus. Diesem Heiland wollten sie nachfolgen. Diesem Heiland, den hatten sie lieb und haben ihre Zukunft ihm anvertraut und sagten, da wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn der Herr nun auffordert, nicht mehr zu sündigen oder eine bessere Gerechtigkeit als die Pharisäer zu haben, dann will er den Menschen zu einem Punkt hinbringen. Und zwar zu diesem Punkt, dass der Mensch sagt, Herr Jesus, ich schaffe es nicht. Ich brauche den Retter, der mich da herausholt. Herr Jesus, diese Aufforderung, nicht mehr zu sündigen, ist unmöglich. Ich kann sie nicht halten. Jesus, bitte rette mich. Ich kann mich nicht retten. Nochmal zu dem Galaterbrief, wo es um das Gesetz geht. Da heißt es in Galater Kapitel 3, Vers 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister. Es lehrt mich über die Sünde. Ja? Unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir nicht durch das Gesetz, sondern durch den Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, was ist dann? Sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Das Gesetz ist der Lehrmeister, so heißt es. Zieht aber den Menschen zu Jesus. Und wenn er dort angekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Das Gesetz hat die Aufgabe, zu Christus zu führen. Im Gesetz findet der Mensch keine Rettung. Er ist hoffnungslos verloren. Und deshalb muss er um Rettung bitten. Er muss sagen, Herr, deine Gebote kann ich nicht halten. Rette mich. Und bei ihm, bei dem Sohn Gottes, findet er die Rettung. So sind auf der einen Seite die Aussagen des Herrn Jesus, wenn es heißt, sündige nicht mehr, oder auch die andere Aussage, halte die Gebote und du merkst, es geht nicht, machen beides eins deutlich. Ich brauche den Retter, zu ihm fliehe ich. Der Herr Jesus, der durch seine Person das Gesetz Gottes gehalten hat, legt aber dann auch aus, wie Gott das Gesetz grundsätzlich meint. Schauen wir die nächsten Aussagen an. Da heißt es in Matthäus 5, 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich sage euch aber, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. So sehen wir jetzt schon, können wir nicht halten. Haben wir nicht schon mal du Narr gedacht? Vielleicht sogar gesagt? Verloren. Deshalb ist es so wunderbar, dass wir wissen, Christus ist unsere Rettung. An ihn halte ich mich. Zum anderen macht aber der Herr auch deutlich, wie wir uns zueinander verhalten sollen. Das Morden beginnt nicht erst mit der Waffe, sondern schon in den bösen Gedanken. Und das Morden fängt ja da schon an, wo man den anderen herabstuft. Ich beurteile den anderen, er ist ein Narr. Ja. Jesus hat es ganz anders gemacht. Er hat dem Judas sogar die Füße gewaschen. Und als er kam, der Judas, und hatte ihm, dem Herrn Jesus, einen Kuss gegeben als Freundschaft. Und dann sagte noch der Herr, Freund. Ja. Der Herr Jesus nennt bei dem Verrat des Judas den Judas Freund und er meinte nicht Freundchen, sondern er meinte wirklich Freund. Ja, bat ihm hier auch seine Freundschaft an. Ich sehe, die Zeit ist etwas fortgeschritten, aber ich denke, das Wichtigste, was hier aus diesem Text zu sehen ist, ist dies, dass der Herr Jesus in seiner Person das Gesetz gehalten hat. Und somit sind wir nicht mehr aufgefordert, das eins zu eins übersetzen, sondern zu sagen, Herr Jesus, ich freue mich, dass ich in dir die Rettung habe. Wenn ich aber darunter leide, dass ich so unversöhnlich bin, dass ich böse Gedanken in meinem Herzen habe, dann darf ich bitten, Herr Jesus, du kennst meinen Sturkopf. Du weißt, wie wenig ich mich von dir belehren lasse. Erbarm dich meiner. Hilf mir. Hilf mir, dass ich über meinen Nachbarn oder über meine Angehörigen nicht mehr so böse denke. Und ich gehe mit meiner Schuld zu dir. Ich danke dir, dass du mein Leben ja in deiner Hand hast und dass die Rettung bei dir liegt. Aber ich möchte auch so leben, dass du deine Freude daran hast. Christen müssen nicht um ihr ewiges Leben rennen. Sie dürfen bei dem Herrn Jesus ruhen, der für sie alles getan hat. Aber Christen sind auch in diese Welt gestellt, um Salz und Lichter zu sein. Das heißt, andere sollen an uns erkennen, dass wir zum Beispiel auch den anderen höher achten als uns selbst. Und dass, wenn etwas zu vergeben ist, dass wir gern, gleich und ganz vergeben. Amen.